ARD.
Ich habe dir schon so oft gesagt, dass ich einfach nur mit jemand einfach über den Alltag schreiben will. Und wie kannst du das dauernd so unter den Tisch kehren und das nicht annehmen, wie es mir in dem Moment ging? Das finde ich furchtbar. Das muss ich jetzt echt auch mal zum Ding bringen. Mhm. Und das, die andere Aktion da, die habe ich im Nachhinein auch bereut. Aber ich wollte auch einfach mal jemandem wichtig sein und ich war dir nicht wichtig. Ich habe mich schlecht gefühlt.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Ich bin Erik Hiekmann, ich bin Paartherapeut und ich möchte euch ja mitnehmen in eine echte Paartherapiesitzung mit einem echten Paar und ich hoffe, ihr könnt etwas für euch ja und vielleicht auch für eure Beziehung mitnehmen daraus und ja, vielleicht auch für die nächste Beziehung, wenn ihr gerade aktuell keine Beziehung habt.
Hi, ich bin Maria, eure Host und ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr euch die Paare auch mal anschauen möchtet, dann könnt ihr das machen. In der ARD Mediathek gibt es die gleichnamige Serie, in der sind die ersten 4 Paare zu sehen. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 von Die Paartherapie und in der spricht Erik mit Katja und Matthias. Die beiden sind seit knapp 10 Jahren ein Paar. Seit 7 Jahren sind sie verheiratet. Sie haben 2 Kinder. Sie haben ein Haus zusammen. Katja arbeitet als Verkäuferin und Matthias ist Zimmermann und er leitet auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt, die beiden sind sehr eingespannt und haben sehr wenig Zeit füreinander. Und sie fühlen sich oft missverstanden und die zeigen immer wieder mit dem Finger auf den anderen. Und im Laufe der Sitzung mit Erik wird sich auch zeigen, dass da noch ein ganz anderes und auch ein sehr viel größeres Problem zwischen den beiden steht.
Schöne guten
Hallo,
Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Hi, Katja.
Matthias.
Moin.
Guten Morgen. Geht's euch gut?
Ja.
Bis jetzt.
Katja, du hast geschrieben, wir sind 40 und 42 Jahre alt, seit knapp 10 Jahren ein Paar und seit fast 7 Jahren verheiratet. Ihr habt Kinder und ihr habt schon länger Beziehungsprobleme. Du wolltest auch schon mal zur Paartherapie. Und 2019 stand eure Ehe auf der Kippe. Ihr habt dann einen Versuch gestartet, der nicht wirklich erfolgreich und nachhaltig war, mit einer Kollegin und mit einem Kollegen.
Ja.
Und immer wieder auch versucht, wieder zusammenzukommen. Dann kam es Anfang des Jahres zu einem Thema, zum Vertrauensbruch. Aber ihr sagt, ihr wollt es nochmal versuchen.
Ja.
Und deswegen sitzen wir hier. Was würdet ihr euch wünschen, was nach unserer Sitzung heute sich bei euch verändert?
Guter Auftrag wäre halt der, dass der eine zum anderen halt einfach zugänglicher ist und das halt auch immer annimmt, was der andere sagt. Das ist ja momentan das Problem, dass jeder dem anderen nicht, also schon zuhört, aber das halt nicht, wie soll ich sagen, annimmt.
Und für dich wäre ein Ziel, tatsächlich heute mal ein paar Dinge ansprechen zu können, wo du das Gefühl hast danach, dass es wirklich angekommen.
Damit sie halt auch einfach versteht, was in einem dann halt manchmal vorgeht oder wie tief das einem halt wehtut, wenn halt einer zum anderen was sagt, was er halt vielleicht besser nicht jetzt sagen soll oder nicht reagiert auf etwas.
Wann ist was verinnerlicht? Ne? Also woran merkst du, dass was verinnerlicht ist?
Also wenn ich jetzt mit jemand anders drüber spreche, mit dem ich gute Kontakt oder öfters habe, sieht man ja an der Gestik schon, okay, Mitgefühl oder irgend sowas. Und das fehlt mir halt einfach, selbst bei meiner Frau halt. Und das ist halt das Schlimme, dass ich mir dann halt Gedanken mache, warum kommt da nicht eine Reaktion? Oder es ist einfach nur zuhören, so angucken und fertig.
Und du kommst,
es kommt,
du kommst da nicht durch.
Genau.
Okay. Katja, was wäre dein Wunsch, was wäre dein Ziel?
Viele.
Ja. Du kannst auch gerne viele haben. Wir können ja mal gucken, wie viele wir erreichen können.
Was mir zum Beispiel fehlt, ist respektvoller Umgang miteinander. Das ist schon ziemlich lang weg. Ich würde mir wünschen, dass der Fokus nicht immer nur auf einem Partner liegt. Also ich habe oft das Gefühl, wenn wir über solche Beziehungsprobleme reden, also der Matthias sagt immer nur, ja, aber ich. Also, dass es immer nur um ihn geht.
Du hast den Eindruck, du kommst zu kurz dabei.
Ja. Ich werde nicht gehört, nicht gesehen.
Ihr habt jetzt beide Ziele gehabt, die den anderen betreffen. Also beide mehr oder weniger gesagt, wenn du dich ändern würdest, wenn du dich ändern würdest, könnte ich wieder glücklicher sein.
Das ist ja.
Und das ist natürlich, das ist problematisch.
Ja.
Das ist vor allem hilflos.
Hilflos, das trifft es eigentlich sehr gut, weil was bei uns sehr oft der Fall ist, wir streiten sehr viel. Und es wird auch sehr schnell sehr hitzig und laut.
Ja.
Ich muss sagen, ich versuche mich schon zusammenzureißen, dass ich nicht laut werde. Aber an dem Punkt, wenn ich laut werde, dann bin ich hilflos. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann wird es bei mir laut. Mhm. Wir haben viel zu lang dieses Schema gehabt, dass wir beide hochgefahren sind. Wir sind uns auch teilweise im Haus nachgelaufen. Oder er ist dann zum Beispiel Stockwerk runtergegangen ins Bad und hat dann aber so laut mit sich selbst gesprochen, absichtlich, damit ich es höre. Also im Prinzip war das Gespräch für mich dann ja noch nicht beendet. Also bin ich dann auch wieder mit eingestiegen. Also, dass man dann halt...
Also ich bin halt den Streit aus dem Weg gegangen,
ja, ja.
War aber einfach nicht ruhig. Und dann war halt das Problem, sie ist einfach dann hinterher immer wieder. Obwohl ich gesagt habe, es reicht doch jetzt, verstehst du?
Ja, ja, ja.
Ich wollte ja aufhören, aber dann, ja, ja. Wenn sie dann in Rage ist, sie konnte dann nicht aufhören. Sie muss dann hinterher und... So nachhaken.
Ja, du hörst
und
aber ja auch nicht auf
ja, aber ich
zu reden.
Ja, aber wenn
also er geht weg, aber er redet trotzdem weiter. Also ist ja für mich das noch nicht beendet, weil er geht ja nicht weg. Und wir gehen uns einfach mal aus dem Weg, dass wir uns runterfahren können. Er geht weg und redet noch irgendwas laut so. Ja, das habe ich nicht verdient oder was weiß ich, was er dann halt immer so sagt. Also okay, der redet noch mit mir. Und dann sagt er irgendwas, wo ich auch wieder getroffen werde. Und dann steige ich halt dann auch wieder mit ein.
Erik, jetzt haben wir so einen ersten Eindruck von den beiden bekommen. Die haben so beschrieben, was sie sich im Prinzip wünschen. Dann ist es ganz viel, na mach du doch mal was.
Da ist der Wunsch nach Verständnis. Und mit dem Verständnis glauben viele Menschen ja, kommt dann auch automatisch die Veränderung beim anderen. Wenn diese Person jetzt versteht, wie es mir geht, dann verändert die sich doch, damit es mir nicht so geht. Darunter liegt die Überzeugung, wenn du das machst, empfinde ich das, also bist du verantwortlich für meine Empfindungen. Das ist eine hilflose Position und in der dreht man sich ganz schnell mit gegenseitigen Vorwürfen im Kreis.
Die Art und Weise, wie sie zu Hause streiten. Sie streiten sehr laut und sie streiten sehr energisch. Und da stelle ich mir die Frage, was passiert bei Paaren, die tatsächlich sich anschreien im Streit? Was macht diese Lautstärke?
Die Lautstärke macht eine ganze Menge, vor allem macht es... Das will ich nicht nochmal. Für manche Paare ist das tatsächlich allerdings auch eine Möglichkeit, die Anstrengung, die Anspannung abzubauen. Also die lernen dadurch, wenn ich laut genug bin und wenn wir uns verausgaben, dann ist die Spannung raus und danach liegen wir uns vielleicht wieder im Arm und fühlen uns besser. Das ist eine Art und Weise, damit umzugehen. Die meisten Paare werden aber eher die Verletzungen sich merken und sagen, wenn das passiert, dann wird das ganz schrecklich und im Kopf, bevor der Streit losgeht, ist eigentlich schon klar, wie er zu Ende geht.
Warum ihr einander nicht versteht, ist, weil ihr mit einem eher negativen Vorschuss da reingeht. Was braucht ihr, um einen positiven Vorschuss geben zu können einander? Bei denen braucht es. Zeit zu zweit halte ich für eine kluge Idee.
Ja.
Dazu gehört, dass ihr nicht Konflikte wälzt in dieser Paarzeit. Würden wir uns jetzt häufiger sehen, würde ich euch eine Hausaufgabe mitgeben, die sagt, findet einmal die Woche eine halbe Stunde Zeit, bei dem ihr nicht über Probleme sprecht, bei dem eure Kinder nicht dabei sind, bei dem auch keine anderen Familienmitglieder dabei sind, wo ihr nur in der Sonne sitzt, einen Kaffee, einen Tee, einen Wein, einen Drink habt, was auch immer, auf irgendwas runterguckt und mal genießt, wie schön es ist, zusammenzusitzen. Die meisten Paare sagen, ach, das machen wir jeden Tag 5 Minuten. Einmal die Woche eine halbe Stunde ist eine immense Herausforderung.
Mhm.
Für Eltern.
3 Jobs, auch nicht zu vergessen, meiner und seine 2.
Ja, eben.
Kommt alles mit dazu.
Das ist aber in dem, muss man halt zurückstellen, da muss man uns halt wichtiger sein.
Ihr müsst, also das ist meine Vermutung bei eurer Prioritätenliste auch.
Mhm.
Eure Paarzeit muss dringend nach oben rutschen.
Ja.
Und dafür bedeutet das, jetzt wird es unangenehm, irgendwas anderes runterzuwerfen.
Für mich nicht. Denke ich überhaupt nicht gerade darüber nach. Ich denke gerade darüber nach, wo wir uns da hinsetzen. Nicht, was man da dafür zurückstellen muss, weil mir das andere dann da echt unwichtiger ist. Und das muss ja eigentlich auch sein.
Ja. Die Frage ist, wie kriegt das hin?
Wenn mir mal ruhig da sitze, dann springst du wieder auf und dann sag ich,
so richtig zur Ruhe kommen kann ich aber oft mit dir nicht.
Wir haben aber doch einfach nur da gesessen.
Warte mal kurz. Warum denn nicht? Was passiert?
Weil, nur mal angenommen, mal als Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf unseren Stühlen auf der Terrasse sitzen, in der Sonne, haben wir ja auch schon gemacht. Dann nimmt er meine Hand, dann drückt er die so. Ich weiß, es ist... Verbindung, aber ich habe jetzt eine Hand schon. Dann drückt er also.
Warum drückst du?
Dass ich auch drück, will er.
Nee, nur einfach.
Das hat
einen ganz, ganz netten Hintergrund. Das ist einfach nur so: Hallo, hier bin ich. Wenn sie einmal so machen, so, dann wär's schon gut. Aber aus Protest macht's es nicht.
Stimmt,
dann warte ich einen Moment.
Ja.
Drück halt den Fester.
Das heißt, du willst es. Du willst das. Du willst die Verbindung. Ja. Du sagst, okay, das merke ich jetzt, dass du die Verbindung willst. Was möchtest du in dem Moment nicht oder was ist das?
Das stresst mich.
Was stresst dich?
Weil ich fühle mich schon verbunden, wenn ich seine Hand einfach halte. Mhm. Und er drückt die dann so. Das ist wie so eine, für mich kommt das so rüber, wie eine Aufforderung für irgendwas. Ich soll irgendwas machen. Und dann sagt er mir, hallo. Der sagt so oft immer, hallo. Immer so, es ist immer, er fordert mich immer zu irgendwas auf und das stresst mich. Ich kann mit ihm schlecht entspannen einfach.
Was auch ein großes Thema ist bei beiden, wo sie aber auch immer wieder hängen bleiben und was sie irgendwie nicht hinkriegen, die sind wahnsinnig eingespannt. Er hat 2 Jobs, sie hat einen Fulltime-Job. Dann gibt's da noch 2 Kinder und sie sagen, wir kriegen das nicht hin, so diese Zeit für uns, die auch gerade Matthias sich ja sehr wünscht, was er auch immer wieder sagt.
Jedes Paar kennt das, glaube ich, und es gibt nur eine Lösung, streichen. Mhm. Und das ist keine populäre Lösung. Da wehren sich alle Paare in der Praxis, in der Therapie mit Händen und Füßen. Nee, änder du dich doch bitte. Mach du das, damit das klappt. Können wir nicht einfach nur ein bisschen jonglieren und schieben? Ich möchte nicht verzichten. Mhm. Aber das ist der Preis, den man dafür bezahlen muss.
Erik, du hast Matthias und Katja den Rat gegeben, nehmt euch eine halbe Stunde pro Woche. Nur für euch, nichts anderes.
Das klingt immer so einfach. Mhm. Eine halbe Stunde. Ich kenne Paare, die sagen auf den Vorschlag, nee, wir machen da jeden Tag 15 Minuten. Die so, macht mal lieber einmal die Woche, weil ich weiß ja, wenn ich diese Hausaufgabe gebe, wenn das Paar zurückkommt, wie oft die Paare die dann auch erledigt haben. Mhm. Nämlich fast nie. Und es tut mehr weh, sich zu sagen, was sind wir eigentlich für ein schlechtes Paar? Wir haben diese 15 Minuten pro Tag, haben wir jetzt nicht hinbekommen. Das ist auch ein sehr hoher Anspruch. Lieber einmal die Woche eine halbe Stunde und dieses Ziel wirklich erreichen. Denn das bringt mich weiter. Die kleinen Ziele, die ich als Paar erreiche, wo ich das Gefühl habe, ja, wir haben was gut gemacht. Das ist uns richtig gut gelungen. Das war viel besser als das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Das gibt den Optimismus und den Drive, um da weitermachen zu wollen. Deswegen nicht zu viel voraussetzen, nicht zu viel planen, sich nicht überschätzen. Und ich glaube, das ist leicht, in diesem Wunsch, jetzt möchte ich verändern, sich zu überschätzen. Dabei darf man nicht vergessen, ja, der Rückschlag tut noch mehr weh und gibt mir vielleicht wirklich das Gefühl, boah, wenn das nicht funktioniert, funktioniert gar nichts mehr.
Und so ein bisschen da ist ja auch das Problem, nicht nur Zeit zu finden. Und dann sagt Katja, eine halbe Stunde still sitzen neben meinem Mann. Es fällt ihr extrem schwer, sie kann sich nicht entspannen, wenn er neben ihr sitzt. Und dann hat man so einen Fluchtimpuls irgendwie gefühlt ihrerseits.
Da war ein starker Fluchtimpuls und deswegen war vielleicht eine halbe Stunde die Woche schon zu lang und vielleicht wären 15 Minuten besser. Was ich spannend fand, war, dass sie sofort wieder in das gleiche Muster verfallen sind. Daraufhin hat Matthias versucht, Argumente zu finden, warum es doch so wunderschön ist, da draußen, wo sie sitzen könnten in der Sonne. Und darum geht es aber nicht. Es geht um dieses Gefühl, ich halte das nicht aus. Und gleichzeitig geht es ja bei ihm darum, ich kann nicht verstehen, warum du das nicht schätzen kannst, was wir da haben. Willst du eigentlich alles loswerden, was wir haben? Gibt es irgendwas, was du noch gut findest in unserer Beziehung? Das ist mein Highlight. Du kannst nicht mal dieses Highlight gut finden. Was haben wir eigentlich noch? Das sind ja die Gedanken, die mit sowas kommen. Und um die sollte es gehen bei den Gesprächen.
Es gibt manche Verletzungen, die kann ich nicht vergessen. Und also einfach schon allein aus dem Grund, weil ich schon mit ihm drüber gesprochen habe und er keinerlei Einsicht hat, dass es falsch war, was er da gemacht hat.
Gut, Mama Baba.
Darf ich noch mal aussprechen? Ja. Zum Beispiel ganz konkret, das Schlimmste ist Betrug.
Hm, für dich?
Ja, das Schlimmste, was man mir antun kann. Und das war schon am Anfang von unserer Beziehung, dass er über irgendwelche Flirt-Apps mit irgendwelchen Frauen in Kontakt gestanden hat. Und ich habe damals in sein Handy reingeguckt. Das ist eine Privatsphäre-Verletzung. Aber Mein Verdacht hat sich einfach sofort bestätigt. Er hat die über ein Flirtportal kennengelernt. Er hat dann privat über WhatsApp mit denen geschrieben, hat auch nach Treffen gefragt, hat in dem Profil, was er da angelegt hat, das habe ich gesehen, angegeben, er wäre Single und keine Ahnung. Das war für mich schon ein großer Vertrauensbruch. Ich habe das irgendwann weggesteckt, irgendwo in meinem Unterbewusstsein. Und im Januar kam es dazu, dass er mich auch richtig betrogen hat. Mit einer Frau. Mhm. Ich habe es rausgefunden. Erst hat er alles abgestritten. Ich habe auch ganz ruhig mit ihm drüber gesprochen. Also ich war da sehr überrascht, auch über mich selber, dass ich ihn so ruhig drauf angesprochen habe. Weil ich war wirklich zutiefst verletzt. Und er hat dann irgendwie versucht, noch so hinzustellen, als wäre da nichts gewesen. Und also hat mich dann auch noch angelogen. Das kam dann halt auch noch on top. Er hat dann danach gesagt, ja, er wollte mich nicht verletzen. Deswegen hat er gelogen. Aber das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ich habe gesagt, ich will keine Details. Ich möchte einfach nur die Wahrheit wissen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe über die ganze Zeit, wo ich jetzt ausgezogen bin, habe ich schon sehr meine Mauer hochgezogen, weil ich schon sehr versucht habe, mich zu schützen, ihn nicht mehr so nah an mich ranzulassen, weil jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ihn wieder an mich rangelassen habe, hat es wieder wehgetan.
Ihr wisst ja, diese Therapiesitzung mit dir, Erik, die dauert nicht eine Stunde. Du sitzt mit den Paaren 3-4 Stunden und manchmal noch länger zusammen. Und wir haben ja auch festgestellt, da sind Situationen, wir drehen uns immer wieder im Kreis. Das heißt immer wieder ja, aber. Und wir kommen nicht weiter. Und ihr habt doch die Lösung und ihr wisst doch eigentlich, was ihr braucht. Wieso kommt ihr da nicht ran? Und dann ja, hat es fast 3 Stunden gedauert, bevor dann etwas zur Sprache kam, was vorher noch nicht angesprochen wurde, dass es da eine große Verletzung gibt. Die beiden leben momentan getrennt und es hat da von Matthias Seite aus einen Betrugsfall gegeben. Also er hat Katja betrogen. Und da hat es dann wahrscheinlich für dich auch Klick gemacht. Sagst du dir, ah, okay, jetzt weiß ich, warum wir seit 3 Stunden uns im Kreis drehen, weil da ist noch was ganz anderes. Oder was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst, was da noch für eine Verletzung im Raum steht?
Dass es um Verletzungen ging, die weitreichender sind als die Verletzungen, die man sich bei bösen Streits zufügt, das war mir schon klar, relativ früh. Aber erst einmal respektiere ich dann auch, dass ein Paar da nicht draufkommen möchte, vielleicht. Mir wurde aber immer klarer im Laufe der Sitzung, dass wenn wir nicht über die Verletzungen sprechen, wir auch nicht weiterkommen werden und auch die beiden nicht weiterkommen werden.
Wie ist es dann auch für dich tatsächlich, wenn in einer Sitzung von dir das Thema Betrug dann auf den Tisch kommt? Was ist so dann dein Next Step? Wie gehst du damit um?
Betrug ist so ein unglaublich schwieriges Thema, weil was eine Verletzung durch Betrug auslöst, das hat sehr viel mit den Vorerfahrungen mit der Biografie zu tun. Jemand, der noch nie betrogen wurde, kann sein, dass da wirklich ein Urvertrauen verloren geht. Jemand, der schon häufiger betrogen wurde, erlebt das als Bestätigung von dem vielleicht, was er sie schon immer gewusst hat oder geahnt hat. Beides ist eine unglaubliche Verletzung des Selbstwertes und die betrogene Person muss nach meiner Erfahrung nahezu immer sehr, sehr hart kämpfen, um den verletzten Selbstwert wieder heilen zu können. Aber es braucht diese Heilung und diese Heilung kommt nicht von außen. Diese Heilung kann nur von innen kommen. Das ist unfair der betrogenen Person gegenüber, weil die muss irgendwie ganz viel erledigen. Die wurde betrogen, kann nichts dafür, hat die eigenen Geschichten, die sie jetzt aufbereiten muss, hat die eigene Biografie, die sie aufbereiten muss und muss auch noch die Verletzungen aufbereiten, damit das überhaupt weitergehen kann. Nicht wenige Paare scheitern daran, dass die betrogene Person zwar möchte, aber eben es nicht schafft. Und das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich jetzt den Betrüger in Schutz nehmen, aber nach meiner Beobachtung und nach meiner Erfahrung machen Menschen den Betrug nicht gegen die Beziehung. Die machen das nicht gegen die Familie, die machen das nicht gegen die Partnerin, die machen das für sich. Und das mögen wir jetzt gut finden oder schlecht finden, aber da gibt es eine Logik, warum die Person das macht. Bedürfnisse, wie auch immer die sein mögen. Vielleicht nur für einen Moment. Und dem nachzugehen, das ist das Wichtige dabei. Den Gedanken verlieren, das hat diese Person gemacht, um mich zu verletzen. Eher hin zu dem Gedanken, da ist ein Anteil bei meinem Partner, bei meiner Partnerin. Dieser Anteil hat das wirklich nur für sich gemacht. Was für ein egoistisches Miststück, dieser Anteil. Okay, der ist da. Kann ich mich mit diesem Anteil jemals wieder anfreunden? Den habe ich vielleicht jahrelang zur Seite gestellt und gesagt, ach nee, manchmal sehe ich ihn so in der Kommunikation mit anderen, da ist dieser Anteil in seinen Verhaltensweisen, aber mir gegenüber würde er das ja nicht tun. Jetzt weiß ich, er tut es mir gegenüber. Jetzt weiß ich, da ist ein Anteil, der lügt mir ins Gesicht, ohne dass ich es merke. Damit muss ich jetzt umgehen können. Mit diesem Anteil muss ich weiterhin meine Ehe führen. Die ist nicht weg. Anstrengend. Kann nicht jeder, ist ein hoher Anspruch, eine hohe Erwartung auch an sich selbst.
Im Prinzip hat er mir eigentlich auch wortwörtlich gesagt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass er das gemacht hat, was ich überhaupt nicht in Ordnung fand. Das war schon ja, sehr heftig eigentlich.
Ja gut, das war Ihre Version von der Geschichte. Ich habe da halt eine andere dazu und wir haben darüber schon ausgiebig gesprochen.
Das Problem ist, im Prinzip für mich wiederholt sich das ja, dieser Betrug. Für mich ist das ja schon Betrug, wenn man Kontakt mit anderen Frauen hat und schreibt, ja, wir wollen uns treffen und so.
Ich kann das nicht mehr hören, ehrlich. Du hast doch die Fotos gesehen von der Frau. Ich habe
mir noch egal, wie die aussehen.
3 Monate lang in unserem Eichener Haus, weil ich neben dir nicht schlafen wollte, weil wir uns dauernd gezankt haben. Und wir haben keinen Ton miteinander geredet. Ich habe dir schon so oft gesagt, dass ich einfach nur mit jemand einfach über den Alltag schreiben will. Und wie kannst du das dauernd so unter den Tisch kehren und das nicht annehmen, wie es mir in dem Moment ging? Das finde ich furchtbar. Das muss ich jetzt echt auch mal zum Ding bringen. Mhm. Und die andere Aktion da, die habe ich im Nachhinein auch bereut. Aber ich wollte auch einfach immer jemandem wichtig sein und ich war dir nicht wichtig. Ich habe mich schlecht gefühlt. Warum ist dir das dann immer egal, wie ich mich fühle? Ich habe doch auch Anrecht drauf, mit jemandem mich mal auszusprechen. Einfach mal selber ein schönes Gefühl zu haben. Das ist genau wie er es sagt, es ging mir nicht darum, dir eins reinzuwürchen. Ich wollte einfach mal auch einen schönen Abend.
Guck mal, wie du gerade mit mir sprichst.
Ja, weil du das immer so ja, sagst. Aber ich habe doch auch, ich muss doch auch leben, ich habe doch auch Bedürfnisse.
Ich glaube, es ist vollkommen richtig. Natürlich hast du auch Bedürfnisse und hast auch Gefühle. Aber ihr habt sie halt nicht verhandelt.
Natürlich nicht. Aber es gab ja auch, bevor das da passiert war, auch einen Streit. Und da
es gab mit Sicherheit gute Gründe. Das ist nicht das Ding. Aber trotz alledem, es ist eine Entscheidung zu sagen, ich verhandle das oder ich mache es ohne Verhandlung. Und diese Verhandlung auszuhalten, auch die Konsequenzen auszuhalten, ist das, was auf Augenhöhe passiert. Es zu machen ohne hat Konsequenzen. Und da sind Konsequenzen, die ziemlich lange Bestand haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du viele Fragen schon gehört hast und dass du so oft versucht hast zu erklären. Und dass natürlich für dich auch ja in deiner Handlung eine Logik sein muss. Sonst hättest du es ja nicht gemacht. Dafür gab es gute Gründe. Wenn du diese guten Gründe allerdings so formulierst, dass bei ihr ankommt, sie ist schuld daran, dann drehst du was rum. Die Entscheidung war schon deine. Du hättest auch sagen können, ich gehe, bleibe nicht 3 Monate hier in diesem Keller. Du spinnst wohl. Weshalb soll ich 3 Monate im Keller sein? Du hättest auch sagen können, nein, wir müssen jetzt darüber reden. Ihr hättet was auch immer tun können, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest auch sagen können, ich habe Bedürfnis nach Intimität. Ich möchte, dass wir unsere Ehe öffnen. Ich möchte, dass wir das verhandeln. Das sind Dinge, die auf Augenhöhe passieren. Die, ich sag mal, in der Paartherapie, das ist dann kein Bällebad, da wird man nass. Ich habe viele Paare, die in der Praxis sitzen und sagen, wir verhandeln jetzt, wie wir unsere Beziehung öffnen. Das ist kein Spaß in den meisten Fällen. Und ich bewundere jedes Paar, das das macht.
Man merkt gerade am Anfang, wo es um das Thema Betrug geht, Matthias wird sehr, sehr ruhig. Und sie beschreibt, er gibt mir die Schuld dafür.
Nee, was er gesagt hat, ist, ich war alleine. Ich war 3 Monate im Keller. Ich brauchte Nähe. Ich brauchte Kontakt. Ich brauchte jemanden, mit dem ich reden konnte. Jetzt hätte er das natürlich mit ihr besser ausdiskutiert, als das mit einer Person, die außerhalb der Beziehung steht. Das muss man so sagen, ja. Ich weiß nicht, ob es eine Schuldfrage in dem Fall ist. Es ist aber eine Erklärung für seine Logik, warum er sich so entschieden hat. Weil es war ja keine sexuelle Fantasie, die ihm sozusagen als Gelegenheit über den Weg gelaufen ist, wo er sagte, oh, davon habe ich schon immer geträumt, das lebe ich jetzt aus. Sondern das war etwas, was geplant war, aufgrund einer bestimmten Situation, aufgrund von Bedürfnissen. Und ich habe deutlich auch gesagt, ich bewundere Paare, die nach so einer Situation oder schon vorher sagen, wie gehen wir mit solchen Bedürfnissen um? Wie wollen wir möglicherweise auch mal über die Öffnung einer Beziehung reden?
Du siehst also offene Beziehungen als auch eine realistische Chance, um eine Beziehung noch zu retten.
Also ich weiß, dass viele Beziehungen durchaus gut laufen, die geöffnet wurden. Und ob das für jeden gleichermaßen geeignet ist, das wage ich zu bezweifeln. Was ich sagen will, ist, das Verhandeln einer Öffnung ist für mich der mutigere, der anspruchsvollere Weg, als heimlich fremd zu gehen und zu lügen und zu betrügen.
Du hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon mehrfach diese Erfahrung gemacht, dass dein Partner dich betrogen hat.
Ja.
Und das ist für dich ja nicht nur ein Gradmesser für die andere Person, sondern ich vermute mal auch ein Stück weit für dich selbst.
Ja.
Warum bleibst du bei jemandem, der dich betrogen hat? Dein Vorsatz war, das wird nie wieder passieren.
Ja.
Und du bist geblieben. Du sitzt heute hier. Wie stark ist die Stimme in deinem Kopf, die sagt, Gott, warum bist du nicht dir treu geblieben und deinen Werten treu geblieben und bist gegangen?
Schon ziemlich stark. Ich habe einen Termin beim Anwalt schon ausgemacht gehabt.
Und jedes Mal, wenn etwas kommt, was nicht gut sich anfühlt, sagt diese Stimme, das hast du jetzt davon.
Ja.
Du blöde Kuh, du bist ja auch geblieben.
Ja.
Und das sorgt für Stress. Permanent. 24 Stunden am Tag.
Ja.
Und diese Stimme sagt die ganze Zeit, er muss dir jetzt beweisen, dass er es ernst meint.
Ja.
Ich kann das total verstehen. Aber es ist natürlich mit dem Motor der Dynamik, die ihr habt. Es ist nicht auf Augenhöhe. So wie es vorher deine Entscheidung nicht auf Augenhöhe war, sind die Umstände jetzt, die dich dazu bringen, zu sagen, jetzt muss er erstmal auch nicht mehr auf Augenhöhe.
Mhm.
Ich glaube, diese Stimme ist viel garstiger als alles, was er zu dir sagt. Das Garstige, was du hörst, das wird von dieser Stimme verstärkt, die da sagt, warum bleibst du eigentlich bei dem?
Das trifft ziemlich auf den Punkt, ja.
Diese Stimme, die sorgt dafür, dass das immer weiter im Thema bleibt.
Ja. Das ist doch furchtbar anstrengend.
Ja, das glaube ich. Könntest du denn sagen, was du bräuchtest, damit es weniger anstrengend ist? Das gilt es rauszufinden.
Mhm.
Das macht es ihm schwer.
Die Sache ist, manchmal habe ich schon eine Antwort darauf und würde ihm das dann auch gern sagen. Leider haben wir auch oft das Problem, dass wir uns auch gegenseitig ins Wort fallen. Und wenn ich dann gerade so einen Gedanken gefasst habe, das heißt, ja, das ist jetzt, wie ich es ihm erklären kann, was ich jetzt bräuchte oder so. Und dann fällt er mir ins Wort und dann ist alles einfach weg. Ich habe also sowieso alles, was das betrifft, das ist so viel in meinem Kopf. Ich mache mir unheimlich viel Gedanken über alles. Das ist unheimlich anstrengend.
Ja, das glaube ich dir.
Und das dann irgendwie in so eine geordnete Bahn zu bringen, ist unheimlich schwer. Und ich sage ja, wenn ich dann mal so einen kleinen Weg gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich ihn und jetzt kann ich es ihm sagen, ja. Und dann, wenn er mich unterbricht, dann ist es wieder weg. Es verflüchtigt sich so.
Ja, so viel.
Ja.
Matthias, du hast doch mit Sicherheit genauso viele Gedanken, oder nicht? Kannst du verstehen, dieses Bild mit dieser Stimme, die sie da im Kopf hat?
Ja, das kann ich verstehen.
Du hast doch auch eine Stimme. Ja. Eine Stimme, die sagt, was für eine beschissene Idee. Warum um alles in der Welt hast du das gemacht? Und da ist eine Stimme, die sagt, muss ich mir das eigentlich jetzt wirklich antun, mich den Rest meines Lebens dafür zu entschuldigen, dass das passiert ist?
Ja, vielleicht sogar auch zwei. Weil natürlich war es eine schöne, war nicht korrekt und alles, aber das nagt jetzt natürlich auch an mir. Und es nagt auch an mir, dass ich es jetzt noch in Folge geworfen kriege. Und wir haben darüber aber auch schon so oft gesprochen und haben das auch schon stundenlang darüber gesprochen und gesagt, dass es im Nachhinein nicht hätte sein müssen, von mir auch. Es war auch nicht schön und es war auch, ja,
Es hat sich sowieso, meistens lohnt es sich sowieso nicht.
Ja,
nachher sowieso nicht. Nee, natürlich nicht.
Was du davon hast, ist Stress mit mir.
Ja.
Es geht nicht um den Stress, es war auch nicht das so, wie ich gedacht hätte, dass es wird.
Das kommt der Schwerin hinzu. Es lohnt sich, in den meisten Fällen lohnt sich das wirklich überhaupt gar nicht. Es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung zu sagen, es hat sich für niemanden gelohnt.
Betrug ist ein Anlass für Paartherapie. Unbedingt. Ich würde das dringend allen ans Herz legen, nicht um irgendwie jetzt Arbeitsstunden zu generieren, sondern weil ein Paar damit alleine meistens nicht zurechtkommt. Und die schlechtesten Berater sind Familienmitglieder und der Freundeskreis. Und ich kenne Kolleginnen, die sagen, du darfst darüber nicht mit anderen Menschen sprechen, sonst führen wir diese Therapie nicht weiter. Das liegt daran, dass wirklich Stunden von Therapiesitzungen hinweggefegt werden können durch ein Telefonat mit einem Familienmitglied, dass er, wie kannst du da bleiben? Das kannst du nicht mit dir machen lassen. Ja, das ist die Haltung dieser Person. Aber die Entscheidung der betrogenen Person sollte sich davon nicht beeinflussen lassen.
Ja.
Und ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist eben nicht parteiisch. Das ist für die betrogene Person manchmal schmerzhaft auszuhalten, dass die nicht sagt, ja, habe ich recht, ihr Partner ist echt ein mieses Stück. Ich verstehe, dass der Wunsch da ist, aber das ist nicht mein Job in dem Moment. Mein Job ist auch, den Schmerz, die Selbstvorwürfe, die Scham, das Selbstkasteien, die Peitsche auf dem Rücken, die vielleicht der Betrüger den ganzen Tag macht, auch mit aufzunehmen und mit ins Gespräch zu bringen.
Ihr müsst was anderes klären, nämlich kann es wieder passieren.
Ja.
Und das halte ich für wichtig. Kann das wieder passieren? Und aus diesem Grund möchte die Stimme in ihrem Kopf, die sagt, du bist doch bescheuert, dass du dich darauf überhaupt einlässt und überhaupt das nochmal ihm eine Chance gibst. Diese Stimme braucht eine Erklärung, kann das wieder passieren? Und dazu muss sie wissen, warum hast du das gemacht? Und ich gehe gerne bei dieser Nachbereitung von Affären eher davon aus, wie ging es dir dabei? Um das Verständnis klar zu machen, weil das ist das, was ich immer erfahre. Es geht nicht darum, die andere Person zu verletzen.
Nein, es ging um den Moment für sich selber.
Genau, es geht für diesen Moment für sich selber. Wie kannst du diesen Moment, den du für dich selber da erlebt hast, wie kannst du den in deiner Beziehung erleben? Da waren viele Verletzungen. Ihr wollt das neu machen. Ihr wünscht euch das auch. Aber da sind ganz viele Stimmen, die sagen, oh Gott, macht das Sinn?
Ja.
Also ich habe eigentlich keine Stimmen im Kopf, wo ich sage, lohnt sich das dafür, für unsere Beziehung zu kämpfen. Es gibt eigentlich nur die Stimme, wo ich sage, wir müssen das hinkriegen, damit es schön wird. Weil das ist, was ich will. Mhm. Und auf jeden Fall nicht mehr so, wie es vorher war.
Aber auch ein wichtiger Satz gerade. Ich will es nicht, wie es vorher war. Ich will was Neues machen. Und den Mut zu haben, zu sagen, ja, es gibt wirklich einige Stimmen, die sagen, raus hier.
Gibt's definitiv.
Da.
Ja.
Und das ist verletzend. Das tut weh. Das sich anzuhören tut weh. Und das dann auszuhalten tut auch weh. Geh du doch mal in die Vorleistung. Was hältst du davon, Matthias? Wie geht's dir? Optimistisch, pessimistisch, bewegt, berührt, hilflos, traurig, ärgerlich.
Ja, vor allem ein bisschen was, aber trotzdem optimistisch halt auf jeden Fall. Und
wie groß ist deine Sorge, dass ihr es nicht packt?
Ja, auch. Ich habe einfach Angst, dass das einfach nicht funktioniert, weil ich mir es halt wirklich so sehr wünsche. Ne? Also es geht bei uns, wie gesagt, ums Streiten oftmals um die Kleinigkeiten. Das Problem ist halt einfach, das staut sich dann immer an und dann wird eine große Sache draus.
Ja, aber das ist ja einfach eine große Sache, die nicht so richtig geklärt ist, die dafür sorgt, dass all diese Kleinigkeiten...
Gut, die ist ja kürzlich erst vor einem halben Jahr dazugekommen. Vorher gab es das ja nicht.
Doch. Nee, es gab vorher wahrscheinlich andere Dinge. Also es ist sozusagen, das Ding ist sozusagen, wenn das ein Fass ist mit Wasser, dann ist da ein Stein reiner und der hat es zum Überlaufen gebracht. Wichtiger fand ich jetzt viel mehr, dass du gesagt hast, du hast Angst. Du hast Angst um diese Beziehung, du hast Angst um eure Ehe.
Ja.
Du hast Angst darum, deine Partnerin zu verlieren. Was erreicht dich mehr, wenn er sagt, er hat Angst um eure Ehe, er hat Angst, dich zu verlieren?
oder wenn er sagt, wir kriegen das schon hin?
Wenn er sagt, er hat Angst. Weil wir kriegen das schon hin, habe ich schon oft genug gehört. Tut sich bei mir nichts mehr.
Warum berührt dich das mehr, wenn er sagt, er hat auch Angst?
Weil er dann Emotionen zeigt.
Ist für dich greifbarer, ja. Ist für dich sicherer, ne, in dem ja. Moment. Obwohl er ja sagt, ich bin mir unsicher, fühlst du dich trotzdem sicherer. Da ist deine Stimme, die da sagt, warum tust du das eigentlich, warum lässt du dich wieder ein, hält dann plötzlich kurz die Klappe.
Ja.
Während wenn du sagst, ich bin optimistisch, das kriegen wir schon hin, sagt ihre Stimme sofort, nee, das hat er schon ein paar Mal gesagt. Kannst du ja mal versuchen zu sagen, ich habe Angst, dass wir das nicht packen. Ich habe Angst, dass ich dich verliere.
Ich habe Angst, dass wir das nicht packen.
Wie verbunden fühlt ihr euch jetzt gerade im Moment?
Ich fühle mich verbunden, weil mir jetzt offen zu sein, das ist ja nun angreifbar.
Wie geht's dir?
Sehr.
Das ist das Wollen und nicht das Müssen. Den Mut zu haben, da drüber zu gehen. Den Mut zu haben, in diesen Keller zu steigen, in den du gerade reingegangen bist. Und zu sehen, er geht auch in den Keller. Du bist da nicht allein in dem Keller, sondern er versucht das auch. Das ist das, was die Verbindung herstellt. Das, glaube ich, ist eure Lösung.
Ja, ich würde schon probieren, das alles so umzusetzen.
Ich meine, das jetzt, was wir hier machen, das ist positiver, als ich mir es vorgestellt habe. Weil deine Kollegen, die mir vorher hatte, also die waren nicht so. Du bist ja auf den Punkt gekommen und hast auch dich nicht ableiten lassen. Also wenn wir dann ein Beispiel genannt haben, dann sind die immer auf das Beispiel eingegangen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ausgeschweift. Und du hast aber mehr immer das, was hinten dran steht, da gesucht. Das fand ich, ich finde, das, dass du das besser machst.
Dankeschön.
Danke dir.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Was war denn auch dein Eindruck von den beiden, als sie die Sitzung verlassen haben?
Wir haben uns lange im Kreis gedreht und ich habe das ein Weilchen mitgemacht, weil ich mir dachte, okay, damit zeige ich denen auch natürlich, wie schmerzhaft und anstrengend dieses Kreisedrehen ist. Dann wollte ich sie deeskalieren und hinführen zu etwas Neuem. Das war schwierig, weil immer wieder eine alte Verletzung sie daran gehindert hat, sich auf das Neue wirklich einzulassen. Alle Übungen, alle Interventionen endeten mit Ja, aber.
Mhm.
Deswegen war mir dann so wichtig, auch mir diese Zeit zu lassen, weil ich hatte den Eindruck, es braucht einfach noch ein paar gute Momente, vielleicht auch des Vertrauens. Ich meine, ist ja auch ein besonderes Setting, in dem wir hier sind, um jetzt dieses Thema ansprechen zu können. Glaubte aber, das war wichtig. Und als sie rausgegangen sind, hatte ich den Eindruck, da war viel Erleichterung da, weil es nicht totgeschwiegen wurde. Auch weil anerkannt wurde, da ist eine Verletzung passiert. Und die beeinflusst unser Leben, die beeinflusst uns als Paar. Es ist ungerecht, das jetzt einfach zur Seite zu schieben. Es muss aufgegriffen werden. Ich glaube schon, die beiden gingen raus mit einem Gefühl von Verbindung. Die haben was zusammen geleistet.
Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen würdest, sowohl für Matthias und Katja als auch für die Paare da draußen, die zuhören, was sind so die drei Dinge, die du da nochmal auf den Weg geben würdest, beziehungsweise ja, was sind so die drei Sachen, die wir aus deren Geschichte lernen können?
Das Erste, was ich auffällig fand, war, beide wussten, was sie ändern müssen. Das haben sie schon mitgebracht. Und das möchte ich auch den Paaren mitgeben. Wenn ihr da draußen Konflikte habt, überlegt mal, was wäre denn eure Idee, wie ihr sie beilegen könntet? Da sind garantiert ziemlich gute Ideen dabei. Und das ist die zweite Erkenntnis. Wenn ihr jetzt sagt, das kann ich aber nicht umsetzen, dann prüft mal, woher dieses Nicht-Können kommt. Ist es eine Frage der Motivation? Das heißt also, ist das Ziel, das ihr damit erreichen könnt, nicht toll genug, dass es die Anstrengung lohnt? Oder sind es Schutzstrategien, die dafür sorgen, ich kann diese Öffnung nicht erlauben, weil ich sonst wieder verletzt werde? Und wenn es dann, und das ist der dritte Punkt, Verletzung ist, dann guckt euch diese Verletzung an und versucht sie zu heilen. Denn wenn die so stark zwischen euch steht, dann werdet ihr die nicht vergraben können. Die wird sich immer wieder melden. Geht proaktiv ran und bearbeitet die. Ihr werdet merken, dass die Erleichterung, die ihr verspürt, wenn ihr das gut bearbeitet habt, beispielsweise mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin, dass sich das so gut anfühlt, dass ihr auch tatsächlich eine Motivation verspüren werdet, sowas häufiger zu machen und nicht länger ruhen zu lassen.
An dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Familientreffen. Familientreffen ist ein NDR-Info-Podcast für alle Themen rund um Familie. Und Familie ist dabei sehr viel mehr als Vater, Mutter, Kind. Familientreffen ist da für die echten Geschichten. Und dazu zählt natürlich auch das Leben als Paar. In einer der jüngsten Folgen geht es um ein Thema, das auch bei uns bei der Paartherapie immer wieder zur Sprache kommt, und zwar das Nähebedürfnis. Was machen wir, wenn wir uns nach viel mehr Nähe sehnen, als unser Partner, unsere Partnerin das zulassen kann? Wie kommuniziere ich mein Bedürfnis nach Distanz? Wann sind Nähe und Distanz gut und wann ist es schädlich für eine Beziehung? Darüber sprechen der Journalist Ole Wackermann und Journalistin Marika Williams in der Familientreffen-Folge zwischen Me-Time und We-Time. Wie viel Nähe braucht eine gute Beziehung? Unter anderem sprechen sie mit Psychotherapeut Thomas Brünter. Hört doch mal rein, den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Das war die Paartherapie. Mit mir als Host, ich bin Maria Richter. Die Formatentwicklung kommt von Kira Drössler, das Sounddesign von Isola Music. Producer sind Olli Kleist und Michi Woddo. Redaktion Sascha Sommer. Die Paartherapie hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung und oder einen Kommentar da, wo ihr ihn hört, und empfehlt ihn weiter.